Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich bin.
Liebe ist die stärkste Macht der Welt. Und doch ist sie die demütigste, die man sich vorstellen kann. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen. Das sagt Mahatma Gandhi. Und das ist das Einleitungszitat zu Tabu-Trennung. Ein Sachbuch, das aktuell im Frühjahrsprogramm des SCM-Verlags erschienen ist, über das ich heute mit dem Autor Daniel Schneider plaudern möchte. Ich begrüße Sie ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind. Und ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Annette Friesel, ich arbeite im SCM-Verlag. Wir sind hier am Gemeinschaftsstand der VLB in derselben Halle, die den Gang runter am Stand 107. So viel zu mir. Ich darf vorstellen Daniel Schneider, unseren Autor. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, freue mich.
Du bist Theologe, Journalist und Autor, nicht nur Autor von Büchern, sondern auch von Radiosendungen und Fernsehbeiträgen. Du arbeitest für den WDR, Planet Wissen und 1Live. Und du arbeitest auch für Bibel-TV, machst dort eine schöne Sendung über Bücher, Bücherzeit heißt die. Ja, du bist gleichzeitig auch PR-Mann für das Kinderhilfsprojekt Blue Box in Berlin mit Thorsten Hebel, mit dem du auch ein Buch geschrieben hast. Damit hat unsere Zusammenarbeit angefangen.
Das stimmt, ja.
Vor 2-3 Jahren.
Ja.
Genau. Und dann, nachdem du ein Buch mit ihm geschrieben hast, hast du ein Andachtsbuch geschrieben über Liederschätze. Und jetzt gibt es ein Buch, das heißt Tabu-Trennung. Mhm. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema als die Themen, die wir vorher hatten. Wie kommt man denn so auf so ein Thema? Was hat dich dazu bewogen?
Ja, es ist gar nicht so spektakulär, leider, denke ich mal, wie ich dazu gekommen bin. Es war, da muss man so ehrlich sein, ein Auftrag. Also eine Lektorin rief mich an vor einiger Zeit und sagte, Daniel, ich habe das perfekte Thema für dich, Scheidung. Ich guckte kurz, der Ring ist noch da, ja. War auch jetzt nicht so viel Stress zu der Zeit mit meiner Frau, aber die wollten so die journalistische Herangehensweise haben. Es gibt eine Menge Sachbücher über Trennung, über Scheidung, wie gehe ich damit um? Es gibt unfassbar viele, müssen Sie mal googeln, Scheidung, ganz, ganz viele Anwälte. Also die ersten 1 Million gefühlten Einträge sind Anwaltskanzleien. Und es gab aber nie das, was sich der Verlag vorgestellt hat und was ich mir auch vorgestellt habe, dass man mit Leuten redet. Also Menschen, die geschieden sind, in Scheidung leben oder wo das schon länger her ist, dass man mit denen einfach redet. Und zwar, dass man sie ihre Geschichte erzählen lässt. Um nichts anderes geht es erstmal in dem Sinn. Das wird sehr, sehr fragmentarisch dann bleiben und es wird auch viele erschüttern und es wird auch viele nicht zufriedenstellen, aber das war mir egal. Ich wollte Geschichten hören und die kann ich als Journalist oder als Typ auch dann ganz gut aufschreiben wieder und dann meine eigenen Gedanken dazu weitergeben. Das war so der Plan.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du bist ja verheiratet, hast 3 Kinder und soweit ich weiß, steht keine Trennung ins Haus. Ich dachte, ist der Daniel Scheidungsexperte?
Also wir sind alle Scheidungsexperten, finde ich. Also man muss ja jetzt einfach nur mal, ohne dass man das jetzt reinreden möchte, aber sobald ich das irgendwo gesagt habe, hier, ich schreibe ein Buch zu Trennungen, da haben ganz viele gesagt, so hier, pass mal auf, ja, ich kenne den und das passiert. Beziehung ist sowas unfassbar Existenzielles, aber auch sowas unfassbar Zerbrechliches, finde ich. Und deshalb hat mich das auch gereizt, das zu schreiben, weil ich kenne es ja aus meiner Familie auch, aus der nächsten Familie, wo Ehen oder Beziehungen scheitern, was damit dranhängt, wie viel Schmerz das bereitet. Und trotzdem nicht in diesen, das war ja auch ein Sinn des Buches, nicht zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie geht's denn weiter, das auch, aber vor allem auch zu sagen, okay, wir sind geschieden, die Beziehung ist zerbrochen und wir haben uns das wirklich nicht einfach gemacht. Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben jetzt keine schnellen Beziehungen gesucht, sondern das war auf Dauer angelegt, so eine Beziehung. Aber wir wissen jetzt, es ist vorbei. Und ab dem Punkt gucken wir jetzt mal, wie kann es denn weitergehen? Und da war vor allem das Interessante, Und wie gehen da christliche Kreise eigentlich mit um, mit solchen Geschichten? Weil da geht's meistens immer erst los nach dem Motto, das kann nicht sein, was nicht sein darf. Und von daher wollen wir das jetzt einfach nicht wahrhaben, dass ihr euch trennt, dass ihr euch scheidet. Das kann nicht sein.
Also das wäre tatsächlich auch wieder meine nächste Frage gewesen. Sorry. Wir sitzen hier auf der Leseinsel Religion. Irgendwo muss ja Gott versteckt sein in dem Ganzen. Und ich habe mir einen Artikel durchgelesen, den du kürzlich geschrieben hast. Und da hast du verschiedene Thesen formuliert. Und du bist ja jetzt Scheidungsexperte, deswegen kann man dir das ja abkaufen. Und du sagst, eine These von dir ist, Gott darf in Beziehungsfragen ruhig auch mal draußen gelassen werden.
Ja, das ruft auch Irritationen vor. Und das muss ich kurz erklären. Ne? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, also ich glaube, also grundsätzlich glaube ich, dass Gott der Beziehungserfinder ist, so, als wenn ich an Schöpfer Gott glaube, glaube ich, dass er uns als Beziehungsmenschen angelegt hat. Aber warum hat er uns so unfassbar unterschiedlich gemacht? Das muss auch ein Scherz gewesen sein, ein bisschen von was er gesagt hat, komm, die mache ich mal ein bisschen so. Und da dachte ich so, okay. Und was ich so erfahren habe, auch persönlich und auch in Gesprächen, dass wenn es um Trennung geht in Gemeinde, dass dann viele Menschen Gott wirklich missbraucht haben mit ihren Thesen und gesagt haben, Gott hat mir gesagt, das und das darf nicht sein oder wir haben doch gebetet oder ihr dürft euch nicht scheiden lassen, das ist Sünde. Und da habe ich gesagt, okay, stopp, das bringt gar nichts und ich glaube auch nicht, dass es von Gott gewollt ist, sondern da geht es eigentlich erstmal darum, den Menschen zu sehen, weil Gott oder Jesus oder wen auch immer man dazu Rate zieht beim Thema Religion, sieht den Mensch. Liebe ist immer individuell, Jesus ist immer individuell, Nächstenliebe, Selbstliebe, es geht immer um den Einzelnen. Und da sage ich, okay, stopp, gehen wir einen Schritt zurück und habe das dann so formuliert, dass ich gesagt habe, wenn es in einem christlichen Setting darum geht, um über Trennung zu reden, über Scheidung zu reden, über zerbrochene Beziehungen und wenn da fatalerweise noch jemand anfängt, ja, seit dem Sündenfall ist alles nicht mehr so, wie es sein muss, dann sage ich stopp. Das ist erstmal verboten, das Vokabular, zumindest in der ersten Phase, denn da geht es erstmal um mich und dich. Und um verschiedene andere Geschichten. Und das muss man erstmal klären. Und dann, ich glaube ja, Gott ist sowieso immer dabei. Und es kann sehr, sehr positiv sein, da Gott mit reinzunehmen. Aber diese Herangehensweise, da habe ich keinen Bock drauf.
Du hast dann Leute gefunden, durch Mundpropaganda, durch Selberfragen, die mit dir gesprochen haben über ihre durchstandenen Trennungen, durch wieder aufgenommene Beziehungen, also ganz unterschiedliche Situationen, in denen Trennungen eine Rolle gespielt haben. Und was ich an dem Buch ganz fantastisch finde, ist, dass du hast so eine Art, den Leser in die Menschen reingucken zu lassen, dass man das spürt, also dass man das Gefühl hat, man ist gerade selber in dieser Situation. Man kann sehr genau nachvollziehen, was empfinden diese Leute gerade. Und es erscheint einem alles sehr logisch, was sie sagen. Also ich finde das ganz schön empathisch geschrieben.
Vielen Dank.
Und ich finde aber, die Geschichten sind auch so außergewöhnlich.
Ja.
Und ich würde dich bitten, dass du uns vielleicht ein bisschen reingucken lässt, mal was erzählst. Vielleicht auch direkt mal eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat, ist die erste von Manu. Die hast du genannt, Manu, alles eine Frage des Timings.
Ja. Yeah. Manu, mit dem bin ich befreundet, sehr lose befreundet, und der hat vor 2 Jahren mir eine E-Mail geschrieben und diese E-Mail ging an einen ganzen Verteiler von ungefähr 60 bis 80 Leuten. Und die E-Mail ging folgendermaßen los: Liebe Freunde, ich muss euch sagen, dass meine Frau und ich uns trennen. Sie liebt mich nicht mehr. Es ist alles versucht, es ist alles gesagt, ich möchte, dass ihr das wisst. Bam. Und da ging es sozusagen los. Und dann ist ganz viel Zeit ins Land gegangen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in dem, also wir sind jetzt nicht super eng, aber immer wenn wir uns sehen, freuen wir uns, dass ich damit gespielt habe, mit dem Gedanken, ihm auch eine Nachricht zu schreiben, mal nachzufragen und so, hätte ich machen sollen. Da habe ich mich ein bisschen für geschämt auch, als ich ihn dann fürs Buch angeschrieben habe. Aber genau das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay. Und das war von einem Moment auf den anderen. In dem Gespräch kommt raus, dass seine Frau ihn nicht mehr geliebt hat. Die Liebe war weg und das konnte sich auch niemand so richtig erklären. Und das war für den Manu halt, kam das von einem Moment auf den anderen. Also er war wirklich geschockt in dem Moment. Klar gab es vorher, das haben wir natürlich rausgearbeitet, auch Probleme in der Beziehung und in der Ehe und es kriselte hier und da. Aber dieser Moment, der war total krass. Und dieses perfide Timing auf der einen Seite rührt daher, dass er gesagt hat, kurz bevor sie ihm das gesagt hat, dass sie ihn nicht mehr liebt, dass er gesagt hat, okay, ich investiere jetzt nochmal alles. Ich weiß, dass ich nicht so toll bin und er hatte sich richtig nochmal gewappnet sozusagen und wollte nochmal loslegen. Und in dem Sinn war alles vorbei. Und das war eine sehr krasse Begegnung.
Eine andere Geschichte, die du erzählst, die mich auch fasziniert hat, ist die, glaube ich, direkt dahinter kommt, ist die von Rita und Björn.
Ja.
Heißen die Rita und Björn?
Ja, die heißen Rita und Björn. Ich habe natürlich alle gefragt, ob ihre Namen genannt werden dürfen, das ist klar. Und sie haben alle zugestimmt. Mhm. Es ist auch so, das muss man sagen, dass sie mir für ihre Geschichten die Tür ihrer Seele nur so weit aufgemacht haben, wie sie auch wollten. Also ich habe nicht gebohrt. Und das hat sich als gute Taktik herausgestellt. Da fehlen jetzt vielleicht die mega großen Skandale und auch die mega großen Anwaltsgeschichten, die es durchaus auch gab. Aber trotzdem hat man einen sehr, sehr guten Eindruck. Und Rita und Björn waren verheiratet. Das Thema Kommunikation kommt da ins Spiel, was immer so schwelte. Das nur nebenbei. Ich habe Michael Lukas Möller kennengelernt. Der lebt leider nicht mehr. Ich habe seine Bücher gelesen. Der gilt als der Psychopapst der Paare. Und der sagt das auch. Die ersten 3 Minuten einer Beziehung sind entscheidend. Unterbewusstes erkennt Unterbewusstes irrtumslos. Da passiert ganz, ganz viel. Und Kommunikation ist wichtig. So, Rita und Björn waren mega verliebt. Alles super. Haben geheiratet und haben dann gemerkt, dass es kriselt. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig. Es ging um Unwahrheiten, ich habe nicht das gesagt und ich habe ihr das vorgespielt und sie hat mir das nicht gegeben, was ich wollte. Es geht ganz viel um Biografie, was bringe ich mit in eine Beziehung, wie lebe ich denn als Einzelperson auch in einer Beziehung, wenn ich mich selbst nicht wahrnehme, wie soll ich dann den anderen wahrnehmen? Auf jeden Fall ist die Ehe auch gescheitert. Und die beiden wussten am Ende auch erstmal gar nicht, warum. So, Anwaltstermin stand. Und dann haben sie gesagt, okay, wir treffen uns noch einmal nach dem Anwaltstermin zum Kaffee. Wir müssen noch einmal quatschen. So, sie kommen aus dem Gericht raus und gehen zusammen Kaffee trinken und haben wirklich das Erlebnis, dass sie das erste Mal das Gefühl haben, richtig zu kommunizieren, sich Dinge zu sagen, was vorher nie möglich war. Auf einmal hat es funktioniert. Und jetzt sind sie verheiratet und haben einen kleinen Sohn. Das ist natürlich ein mega Happy End, ja, ist auch schön, aber ist relativ selten. Da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich so eine Story drin hatte. Aber die sagen halt auch, das hätte genauso gut ganz anders laufen können. Und das ist ja auch, dass bei Beziehungen niemand, auch wenn die Ehe unter Gottes Segen gestellt wurde, gibt einem die Garantie, dass eine Beziehung hält. Und das finde ich ist ein kleiner Appell auch an die Menschen an sich, erstens mal zu sagen, hier, wir müssen selber ein bisschen Gas geben und auch was dafür tun. Und es kann auch ein bisschen in die Entspannung führen, finde ich. Und sagen, okay, wir geben unser Bestes und wir sind aber nicht auch für alles verantwortlich. Wir lieben uns, wir leben zusammen und wir möchten unser Leben teilen in einer Ehe, lebenslang. Aber lass uns den Druck rausnehmen ein bisschen.
Es fällt ja auf bei den Geschichten, die du erzählst und an denen der Leser teilhaben darf, dass alles sehr individuell ist. Es sind unterschiedliche Lebensabschnitte, in denen das passiert, unterschiedliche Umstände. Also es scheint so, als ob man gar keine Regel aufstellen könnte.
Ja.
Ich habe neulich gehört, der Schauspieler Joachim Krohl wurde gefragt, warum er denn so eine tolle, lange Ehe führt, die so ewig hält. Und er hat gesagt, es wäre recht einfach, er hätte sich nie getrennt. Ja. Das ist natürlich schlicht gesagt, aber klingt auch, als ob irgendwas Wahres dran wäre, so Thema Durchhalten. Was sagst du dazu?
Ja, da kann ich ein Zitat von Jerry Lewis, dem großen Komiker, direkt entgegensetzen, weil es passt. Das habe ich auch im Buch drin. Es gibt ganz viele Gründe für Scheidungen, aber der allergrößte Grund bleibt immer noch die Hochzeit, hat er gesagt. Ja, ist auch irgendwie so eine Binsenweisheit, aber stimmt auch. Aber das ist es ja. Das ist ja auch dieses Unbefriedigende, wo ich auch gedacht habe zwischendurch, Mensch, ich möchte doch mal einen roten Faden jetzt endlich in der Hand haben. Gib mir doch mal Plan A, B oder C. Wie funktioniert es denn jetzt? Ich habe ja auch Experten im Gespräch gehabt.
Genau, da wollte ich drauf hinaus.
Ja, die, mit denen ich gesprochen habe und die haben mir das gesagt. Also ich werde auch immer hellhörig und ein bisschen auch misstrauisch, wenn mir jemand sagt, pass mal auf, ich lege dir jetzt ein Buch dahin. Das sind die 7 Wege zu einer perfekten Ehe oder zu einer glücklichen Ehe. Also das Buch, es gibt ja auch solche Bücher und lese ich auch mit Interesse, aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, hier, das ist jetzt quasi die Beziehungsbibel. Ich glaube, dass es vielmehr darum geht, dass man gegenseitig sich offen und ehrlich begegnet, wie man es möchte, sich auch Experten zu Rate holt, aber sich gegenseitig einfach erzählt, dass man Geschichten erzählt aus der eigenen Seele, aus der eigenen Vita, in einem geschützten Rahmen natürlich, was wichtig ist. Aber so funktioniert, dass man mit seiner Schwachheit kommen kann, dass man das sagen muss, darf, kann, was man möchte und nicht mehr. Und dazu habe ich zwei Experten mit drin gehabt, auch im Buch, die das auf eine tolle Art und Weise getan haben, und interessanterweise sind auch beide Experten, haben eine Trennung hinter sich, was ich vorher nicht wusste. Das haben sie mir während des Gesprächs erzählt.
Micky Wiese, einer der Experten, nehme ich an, der Coach ist und gemeinsamer Freund von uns, dessen Kapitel hast du überschrieben mit: Es sind die Kleinigkeiten, die eine Ehe zermürben. Das ist sein Fazit dazu.
Ja, es ist nicht das große Ding, dass man auf einmal den Seitensprung beichtet oder auf einmal das große Ding kommt, was die Ehe zerrüttet, sondern er hat es an dem schönen Beispiel erklärt. Ich weiß leider nicht mehr die Insekten, die irgendeinen großen Mammutbaum durchnagen und ihn dadurch zerstören. Da kann ein Elefant gegenlaufen sonst oder so, ist überhaupt kein Problem für diesen Baum. Aber diesen kleinen Insekten höhlen den aus und irgendwann kippt er um. Das sind diese Klischeebeispiele wie Klodeckel oben lassen oder Zahnpastatube falsch zuschrauben, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber sind die kleinen Geschichten. Und das ist auch eine interessante Geschichte. Da geht es natürlich wieder um die Kommunikation. Wie habe ich gelernt, in meiner Beziehung zu reden? Haben wir gelernt, miteinander zu reden? Er hat von den verschiedenen Klassen gesprochen. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel mal fremd verliebe in einer Beziehung, kommt ja vor. Auch so ein Punkt, wo ich sage, ja Gott, sag mal, wenn du so auf die Ehe stehst und du dann nicht dafür sorgst, dass wir mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, dann ist es schon mal so, dass man sich fremd verliebt. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? So, und habe ich dann eine Partnerin oder einen Partner, der ich das sagen kann? Und da sagt er, das ist das Champions League-Niveau einer Beziehung, ja? Wenn ich nie rede vorher, wir nie den Alltag teilen und nie auch mal irgendwie zusammen was unternehmen, sondern nebeneinander herleben, dann sagt er sogar, macht's keinen Sinn, das in dem Step zu sagen, ich habe mich fremd verliebt. Da muss man erstmal andere Wege finden, damit umzugehen. Aber wenn das funktioniert, dann kann man solche Dinge auch durchstehen. Auch da ist immer das Ende offen, ganz klar. Das ist ja das Unbefriedigende, was mich auch so zerreißt. Aber es gibt halt nicht immer ein Happy End. Aber das ist der Punkt.
Du hast, apropos Happy End, du stellst deinem Buch ein Zitat von Mahatma Gandhi voran. Und was noch vor Mahatma Gandhi steht, hat mich auch beeindruckt. Du hast das Buch deinen Eltern gewidmet.
Ja.
Warum? Und was hat die Ehe deiner Eltern dich gelehrt und wie schwingt die mit?
Boah, meine Eltern sind schon relativ alt, muss man sagen, Ende 70. Und die haben zu einer Zeit geheiratet, wo es alles noch ein bisschen anders war. Sie haben sich sehr geliebt oder lieben sich auch immer noch. Aber ich gucke auf diese Beziehung oder ich habe diese Widmung auch bewusst nicht so formuliert, dass ich sage, boah, das war die schönste Ehe, die ich jemals kennengelernt habe. Und das hat mir alles so, das ist ein perfektes Beispiel für eine gelingende Beziehung. Sondern ich habe gesagt, also ich habe bei euch gelernt, wie es ist, Tränen und Triumphe zu teilen. Und das haben sie gemacht. Also meine Mutter ist sehr, sehr stark krank. Eigentlich seitdem ich 15 bin. Mein Vater ist auch angeschlagen, auch lange. Und sie haben sich wirklich gegenseitig getragen. Und mich nervt natürlich das klassische Rollenbild auch heute noch, wenn meine Mutter aufspringt und weil mein Vater mit einem Blick ihr signalisiert, dass der Soßenlöffel nicht da ist. Ja, das nervt mich tierisch. Das ist das ist dieses alte Bild noch. Und habe ich auch oft genug was zu gesagt, aber das ist ihre Art von Beziehung. Und es gibt auch bestimmt Punkte, wo die sich gerieben haben, aber wie sie solche existenziellen Phasen durchgestanden sind als Paar und jetzt letztes Jahr Goldene Hochzeit gefeiert haben, das hat mich wirklich beeindruckt. Und auch da sage ich, da hätte viel schief gehen können, ist es aber nicht. Und das so definiere ich auch Segen. Also ich würde jetzt nicht Segen sagen, ist, dass man eine perfekte Beziehung hat. Ich würde auch nicht sagen, es ist nur der gesegnet, dessen Ehe funktioniert. Das wäre völlig fatal, völlig falsches Bild. Aber Segen definiert sich durch so Kleinigkeiten. Und wenn man jetzt noch eine provokante These in den Raum stellt, dass
immer gut.
Auch eine Beziehung kann auch gesegnet scheitern. Das ist auch einer von meinen.
Das musst du nochmal erläutern.
Also ein weiterer sein? Gesprächspartner, ein ehemaliger Dozent von mir aus dem Theologiestudium, hat eine Ehe geführt und auch da hat es gekriselt und sie haben auch alles versucht, das stelle ich wirklich immer wieder raus, weil viele auch gefragt haben, ja, und das ist auch mein erster Impuls, oft wenn ich so höre, wenn eine Beziehung scheitert, dann hätten sie ein bisschen mehr anstrengen können, oder? Also ein bisschen mehr Gas geben vielleicht. Und das bekämpfe ich, weil das setzt sich voraus und das haben die auch gemacht. Und dann saßen beide in einer Veranstaltung, in einem Requiem, Und da ging es darum, dass jemand gesegnet gestorben ist, also diese Totenmesse. Und beide, er und sie, haben in dem Moment das Gefühl gehabt, auch ohne rosarote Herzchen und sowas, es kam auch keine romantische Musik oder so, aber das kann es sein, dass eine Beziehung bei aller Trauer, bei allem Schmerz, bei allem Leid, die das mit sich bringt, gerade wenn Kinder im Spiel sind und so viel Mist einfach, so viel Zerbruch, dass es trotzdem auch eine gesegnete Art ist, dass eine Beziehung sterben kann. Er hat jetzt noch nicht mal mit Schuld und Sünde oder irgendwas zu tun und Gott sagt und Gott ist, er ist einfach mal der Eindruck, der persönliche, den man zulassen kann. Und das hatten beide den Eindruck, das bedeutet nicht, dass seitdem alles happy-clappy ist, aber es hat nochmal es hat schon ein bisschen auch entlastet.
Wenn man dir so zuhört, dann kann man auf den Gedanken kommen, dass hier von einer Auftragsarbeit es zu einem Herzensthema geworden ist. Ist
ja,
das so?
Ja, mega. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe mich da reingebissen und habe mich, es war schon auch mitunter mühsam und ich habe gedacht, okay, wo führt das hin? Habe sehr, sehr viele Stunden alleine damit verbracht, auch das Ganze zu ordnen auf vielen Fahrten. Aber es ist eine Herzensangelegenheit geworden, weil ja, Beziehungen bestimmen einfach unser Leben. Und ich mag Beziehungen, ich mag verbindliche Beziehungen. Ich finde das toll. Liebe ist großartig, wenn es beiden gut tut. Das kann ich nochmal sagen, wie eine, die ich auch interviewt habe, gesagt hat, ich war, ja, wie war denn das nochmal? Muss ich kurz überlegen. Ich habe keine Ehe geführt, sondern bei mir war es einfach der Versuch, verheiratet zu sein. Und das ist gescheitert. Ehe ist so viel mehr. Es geht nicht darum, der muss mir jetzt das Glück der Welt bringen. Beziehung an sich, also rede ich jetzt nicht nur von der Ehe. Ich verlange nicht von dem anderen, dass er mir jetzt den Himmel auf Erden bietet, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig pusht und supportet, liebt, dass beide vorkommen, dass man auch mal einen Kompromiss eingeht. Und so, durch so eine Beziehung entsteht ja ein unglaubliches Glück oder auch eine Befriedigung, eine Erfüllung.
Wenn ich mir jetzt so angucke in meinem Umfeld oder bei jungen Leuten, die jetzt so heiraten, was da passiert, bis man heiratet, es wird ein Jahr vorher mindestens angefangen zu planen, man muss einen Kredit aufnehmen, sich verschulden bis in 100 Jahren, weil man ein Schloss anmieten muss, die Kutsche, das Kleid. Es ist ja ein totaler Wahnsinn, wie so Hochzeiten heute sind. Ein total irrer Aufwand. Und für meine Begriffe findet er an jeder Ecke statt. Wie passt das zusammen, dass Ehen so wahnsinnig gestartet werden, mit so viel Aufwand? Das zeigt ja, wie bedeutsam das ist, welche Hoffnung da drin steckt. Dann scheitern so viele Ehen vielleicht. Kannst du mal ein Fazit geben oder das so ein bisschen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einordnen, was du jetzt in deinen einzelnen Geschichten gefunden hast und dem, was du so siehst in unserer Gesellschaft?
Also erstmal bin ich jetzt so zwar Ende 30, aber also in meinem Alter heiraten auch noch Leute und ich kann mir das Gefühl noch gut vorstellen, wie es damals war, finde das super und würde es auch jedem empfehlen, auch so groß wie es geht, also ohne Kredit aufnehmen. Und ich glaube, dass der Wunsch nach Verbindlichkeit total stark ist, nicht nur in Leute im heiratsfähigen Alter, sondern grundsätzlich. Und ich finde, das ist ganz, ganz, finde ich, eine super Sache, egal wie groß oder wie klein, das ist individuell. Zu heiraten. Und ich glaube, dass wir im Jahr 2017 leben, dass Kultur sich verändert und dass natürlich gegen diesen Wunsch nach Verbindlichkeit auch ein gewisses Maß an Individualismus, an Egoismus, an dem Streben nach, ich mache mir das so, wie ich da Bock drauf habe und ich möchte auch mein Leben leben, da manchmal clasht. Und ich möchte beides nicht verurteilen. Und ich finde, wir müssen lernen, den Wunsch nach Verbindlichkeit in einer guten Art und Weise mit den Ansprüchen und mit den Forderungen von 2017 plus X zusammenzubringen. Ich bin nicht der Typ, der sagt, ja, früher war alles besser und heutzutage legt ja keiner mehr Wert auf Verbindlichkeit und so. Gerade das glaube ich nicht, weil ich bin, nebenbei mache ich auch noch manchmal freie Trauungen und werde da sozusagen gebucht. Mache das seit einiger Zeit sehr, sehr gerne und in diesen Gesprächen und auch in diesen Viten der Leute, die sich trauen lassen möchten, erlebe ich das total, dass dieser Wunsch da ist und dass die auch nicht blauäugig die meisten starten in eine Ehe, sondern das ist sinnvoll nach wie vor. Und das Fazit wird so ausfallen, dass ich sage, nehmt dieses bisschen Spießige mit. Gott kommt ja manchmal ein bisschen verstaubt rüber. Ich glaube, dass Gott der Beziehungserfinder ist nach wie vor. Aber Gott ist jetzt auch nicht 1000 vor Christus, sondern ich glaube, Gott weiß schon ganz genau, was abgeht. Und dieser Kulturwandel ist ihm auch wichtig. Lass uns das gucken, dass wir das irgendwie zusammenkriegen. Dass wir unterwegs nicht verloren gehen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das schaffen die Leute hier im Buch ziemlich gut. Das bedeutet mitunter, dass Dinge scheitern, dass man dazu stehen muss, dass man damit kämpfen muss und mitunter auch die Altlasten sein Leben lang rumschleppt, aber dass es trotzdem einen Weg gibt, weiterzugehen und weiterzuleben.
Du hast jetzt so ein bisschen ein Fazit gezogen. Jetzt haben wir ja einen Untertitel erfunden, der heißt Ein Journalist sucht Antworten. Mhm. Hast du die gefunden?
Ja, das ist ja so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ploppen viel mehr Fragen auf, dass es Antworten gibt. Meine Antwort ist eigentlich das ganze Buch. Lasst uns offen damit umgehen. Lasst uns in christlichen Gemeinden vor allem, das ist ja auch ein bisschen das Setting, aus dem die Leute kommen, nicht so tun, als gäbe es Scheidungen nicht und lasst uns die nicht verteufeln, im wahrsten Sinn des Wortes. Das hilft niemandem, weil die Leute, die da drin stecken, sich schon genug Selbstvorwürfe machen in der Nummer und auch überhaupt nicht mit der Keule Gott und Bibel erschlagen werden wollen, sondern es geht für mich da wirklich darum, die Liebe zu leben. Und auch das ist für mich klar rausgekommen, es ist immer individuell. Es gibt Parameter wie Kommunikation und Co., die natürlich in jeder Beziehung greifen, aber seht den Menschen an, seht das Paar an sich an oder lasst uns den Menschen an sich ansehen und mit dem unterwegs sein und ihn supporten und unterstützen. Und wenn wir das tun, egal jetzt ob in Gemeinde oder nicht, dann ist, glaube ich, schon viel, viel gewonnen. Das macht Mühe, macht mehr Mühe, als zu sagen, so und so sieht's aus. Aber an dem Buch sieht man, finde ich, dass das auch Sinn macht und sich lohnt.
Eine Frage noch, du hast gerade Stichwort Bibel erwähnt. Was ist der Vorteil, den Christen haben, die die Bibel kennen, in Bezug auf ihre Ehe? Das ist natürlich jetzt krass zusammen.
Erstmal gibt es keinen Vorteil. Mhm. Ich glaube, manchmal ist es sogar ein Nachteil, wenn man sagt, ja, wir sind gesegnet von Gott und dann läuft es schon. Das ist ein großer Nachteil, finde ich, weil dann wird man nicht selbst aktiv. Aber ich glaube, dass Gott als Beziehungserfinder und auch Jesus, der diese Liebe vorgelebt hat, den Individuellen zu sehen, da ganz, ganz viel Unterstützung mit sich bringt. Das ist einfach, wenn man in der Bibel liest oder wenn man sich in dem Kontext bewegt, sollte das rauskommen. Gott ist Liebe, Gott steht auf Beziehung, aber Gott ist auch dabei, wenn eine Beziehung scheitert oder gerade dann in den Zerbruch ist Gott da. Er ist nicht der mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern der, der auch unterstützt und supportet.
Das klingt für mich sehr ermutigend, sehr hoffnungsvoll. Also solche Situationen sind immer furchtbar und was du sagst, finde ich, klingt so, als ob man das damit vielleicht besser bewältigen kann. Eine Frage, die ich noch habe, ist, wer sollte dieses Buch denn lesen? Natürlich alle, aber wenn du das mal so einordnest, für wen ist das Buch besonders gut?
Ja, weil Beziehungen alle angehen, ist es wirklich für alle. Also weil jeder kennt irgendjemanden, viele sind oder manche sind auch betroffen, aber es ist auch so ein Präventionsbuch, finde ich. Also, dass man auch sagen kann, okay, wenn man das schon vorher weiß, Thema Kommunikation oder Geschichten schon von Menschen hört, kann das auch für Leute interessant sein, die in einer Beziehung leben oder in eine Beziehung starten. Das macht auch Sinn, sich dann da gemeinsam drüber zu unterhalten. Hier, wie siehst du denn das? Oder sich auch mal gegenseitig auf den Pott zu setzen und zu sagen, hier, pass mal auf, wenn man das Kommunikationsniveau hat, wie sieht's denn aus? Wenn ich jetzt jemanden finde, der gut aussieht und so, wie würdest du reagieren? Wie ist das Thema Eifersucht? Und so weiter und so fort. Ja. Also Zielgruppe kann ich sagen, alle. Ist immer schwierig, aber sehe ich es tatsächlich so. Alle, die Beziehungen mögen, in Beziehungen leben und in Beziehungen investieren möchten.
Okay, Sie haben es gehört, es geht Sie alle an. Das Buch kann man da hinten erwerben, wenn Sie mögen. Wir sind am Ende der halben Stunde schon angelangt. Ich danke dir, Daniel, für deine Auskünfte.
Ich danke dir sehr herzlich.
Immer schön, mit dir zu plaudern.
Gleichfalls.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank an Sie, dass Sie da sind. Schönen Messetag noch.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.